Christsein im Atheismus. Und das kann ich natürlich nur ganz persönlich, denn es gibt, das wisst ihr auch, ein sehr, sehr breites Spektrum von Christsein in dieser Welt. Meine Eltern sind, bevor ich geboren wurde, Christen geworden in ganz persönlicher Weise mit einer Bekehrung zu Jesus. Und sie haben ihren Glauben ernst genommen. Jeden Sonntag gingen sie unter Gottes Wort. Und ich habe es auch als inneren Reichtum empfunden, so zu leben. Ich war 5 Jahre alt etwa. Aber ich muss euch sagen, von da an will ich in den Himmel kommen. Das will ich heute noch. Und heute ist das noch aktueller. Meine Mutter hat mir aber damit die Ewigkeit ins Herz gesenkt und mir deutlich gemacht, hier, was hier auf der Erde ist, ist nicht alles. Sondern sie hat mir die Ewigkeit ins Herz gesenkt und damit den Horizont erweitert über den Tod hinaus, dass mir die irdischen Dinge nicht ein und alles geworden sind und ich nur danach jage, weil ich weiß, das vergeht alles. Und sie hat mir die schreckliche Angst vor dem Tode genommen. Und es kann einem nichts Besseres passieren als das, wenn man seinen Lebensweg geht und muss nicht so schrecklich dran denken, am Ende kommt die Katastrophe, am Ende kommt die große Dunkelheit, am Ende kommt der große Schrecken. Sondern wenn man weiß, ich gehöre dem Herrn Jesus, ich darf nach Hause gehen, wenn ich sterbe. Ich habe ein Zuhause bei ihm. Also dieses, dass ich das mit 5 Jahren schon hörte, wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann bringt er uns durch den Tod in den Himmel. Das hat mein Leben geprägt und hat mir Ewigkeitssehnsucht und Ewigkeitsluft in mein Herz gegeben. Wir mussten als Kinder, als Jugendliche wieder in die Schule nach dem Krieg. Ich war 16 Jahre alt, die Schule begann wieder. Aber die Schule war so unregelmäßig. Da waren die alten Nazi-Lehrer waren abgesetzt und es kamen neue, Junglehrer wurden ausgebildet. Aber das war alles noch sehr, hatten noch ihre Schulungen und dann kam mal kein Lehrer. Und da fiel es überhaupt nicht auf, ob man zur Schule ging oder nicht als Schüler. Und deshalb ging ich viel lieber statt zur Schule auf den alten Flugplatz und baute aus den dort abgestellten Flugzeugwracks Funkgeräte aus und baute mir ein Radiogerät. Ich ging mal wieder zur Schule, mal nicht. Aber eines Tages kommt mein Freund und sagt, du, heute war der Lehrer in der Klasse, der Klassenlehrer, und hat alle aufgeschrieben, die fehlen. Und wer keinen Entschuldigungszettel bringt, der fliegt. Da war ich in der Klemme. Und da sagte ich zu meiner Mutter, weißt du, ich fühlte mich heute Morgen nicht so gut. Ich hatte solche Kopfschmerzen. An die frische Luft konnte ich gehen, aber die Schule, das hätte ich nicht geschafft. Hat meine Mutter dann gesagt, habe ich aber nichts von gemerkt. Ja, es war aber so. Und dann hat sie mir, aber ich merkte, sie traute mir nicht so ganz, hat sie mir doch mit schlechtem Gewissen einen Entschuldigungszettel geschrieben. Uwe war krank. Und nächsten Tag der Lehrer, wo ist der Entschuldigungszettel? Ich sag, hier. Nimmt er ihn, schaut drauf und sagt, der ist nicht richtig. Da ist ja nicht mal ein Datum drauf. Hatte meine Mutter vergessen, das Datum drauf zu schreiben. Ich dachte, Entschuldigungszettel ist Entschuldigungszettel. Aber nächsten Tag wieder, wo ist der Entschuldigungszettel? Ich sage, ich hatte doch einen. Da war nichts, ich brauche einen neuen. Nun müsst ihr euch vorstellen, ich ging zum Kindergottesdienst, ich ging jetzt damals in den Jugendkreis und ich meinte es auch ernst. Ich betete und las die Bibel und nun log ich, wusste mir nicht anders zu helfen. Und da dachte ich, das ist doch unmöglich. Ich kam in eine solche Spannung, ich sage zu meinem Freund, weißt du was? Ich gehe also meine Mutter noch einmal so zu belatschen, dass sie mir dann einen Entschuldigungszettel schickt, das war mir einfach zu schwer. Und dann sage ich zu meinem Freund, weißt du was, ich gehe zum Lehrer und sag, ich habe geschwänzt. Da sagt er, du bist verrückt, der schmeißt dich raus. Und da habe ich gesagt, es ist mir egal, was passiert, aber ich will mit Gott in Ordnung sein und mit meinem Gewissen in Ordnung sein. Und dann bin ich zum Lehrer gegangen, habe ihm gesagt, ich habe geschwänzt. Sagt er, das habe ich mir schon gedacht. Aber das sage ich Ihnen. Wenn Sie noch einmal unentschuldigt fehlen, dann fliegen Sie raus. Und dann hat er mich wirklich skeptisch beobachtet, ob ich auch ganz treu immer zur Schule komme. Und dann hat er in mein Zwischenzeugnis geschrieben, Uwe kann nur versetzt werden, wenn er regelmäßig in die Schule kommt. Hat mein Vater das gelesen und gesagt, merkwürdige Bemerkung. Vielleicht hat er sich auch schon sowas gedacht, er hat nicht weiter gefragt und ich war glücklich, dass er nicht weiter fragte. Aber mir ist von da an ist es mir schrecklich geworden zu lügen. Nein, ich will nicht lügen, weil ich weiß, da ist das in meinem Herzen, das halte ich nicht aus. Jesus ist der König der Wahrheit und ihm wollte ich doch folgen. Und mit jeder Lüge begeben wir uns auf das Territorium des Teufels. Von Jesus, vom Teufel, sagte Herr Jesus, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und von da an gestatte ich es mir nicht zu lügen. Vielleicht habe ich noch wieder gelogen, hier und da. Aber dann bin ich immer wieder sofort wiedergegangen, habe gebeten, Herr, vergib du mir, ich will wahr sein. Ich will dem König der Wahrheit folgen. Und wisst ihr, das hat mein Leben so geprägt. Um eine Persönlichkeit zu werden, musst du wahr sein und kein Lügner. Das hat mein Leben geprägt. Das vierte Erlebnis, das mein Christsein geprägt hat, war dann meine ganz bewusste Bekehrung zu Jesus. Mit Beichte, Bekenntnis von Sünden. Ich hatte nach einer Evangelisation gedacht, ich bin doch eigentlich ein ganz ordentlicher Mensch. Wenn die Klassenkameraden gefragt worden wären, wer ist hier ein Christ, dann hätten sie auf mich gezeigt. Und da dachte ich, bekehren brauche ich mich nicht. Ich hab kein von den Beispielen, die der Prediger nannte, Alkoholiker war ich nicht, Ehebrecher war ich nicht, und besondere große Verbrechen hatte ich auch nicht getan. Wovon soll ich mich eigentlich bekehren? Und dann habe ich mir vorgenommen, nein, du wirst dich zwar nicht bekehren, aber du gibst dir von heute ab Mühe, keine Sünde zu tun, immer nur Gutes zu tun. Da fiel mir ein, das habe ich aber letztes Jahr auch schon gesagt und ist nichts von geworden. Und da merkte ich mit einmal, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, immer nur Gutes tun. Ich bin ein Sünder und ich brauche eine bessere Gerechtigkeit als die Gerechtigkeit, die ich habe, um damit vor Gott zu bestehen. Ich brauche die Gerechtigkeit Jesu. Und die kriege ich nur, wenn ich ihn bitte, mir alle meine Sünden zu vergeben und wenn ich mich unter die Deckung seines Blutes stelle, dass er mir meine Sünden vergibt, heute und auch später. Das habe ich dann getan. Und als ich den Zuspruch kam, Jesus hat ja gesagt zu seinen Jüngern, welchen ihr die Sünden erlasset, den sind sie erlassen. Und als ich den Zuspruch bekam, dir sind deine Sünden vergeben, du bist Gottes Kind und Eigentum, da wusste ich, Christus ist mein Vertrauen, Christus ist meine Gerechtigkeit. Auf ihn kann ich mich gründen und verlassen, wenn ich sterbe. Ich habe einen Platz im Himmel, er ist mein Herr und er ist meine Gerechtigkeit. Und von da an kriege ich eine ganz neue Heilsgewissheit und Heilsfreude. Und diese Freude, ich bin nach Hause gesprungen vor Freude, war abends um 11. Diese Freude ist mein Leben lang geblieben. Selbst da, als meine erste Frau starb, da war sie am allerwichtigsten, dass ich wusste, sie hatte mit 19 Jahren ihr Leben in die Hand Jesu gegeben und hat sich zu ihm bekehrt. Nun, wo sie ihn am meisten braucht, nun nimmt er sie und trägt sie heim in sein Reich. Und als sie dann im Sterben lag, saßen alle ihre 10 Kinder um ihr Bett, die Schwiegerkinder zum größten Teil dabei, und wir spürten, sie hat Frieden, wir haben Frieden, sie geht jetzt nach Hause. So war die Bekehrung für mich ein ganz entscheidender Einschnitt in meinem Leben, dass ich wusste, ich gehöre auf die Seite Jesu. Mit diesen 4 Grundprägungen, dass ich wusste, wenn ich dem Herrn Jesus gehöre, komme ich in den Himmel, mit dem, dass ich Gottes Wort lese, mit dem, dass ich nicht lügen will, ja, dass ich dem König der Wahrheit folgen will, und das vierte, dass ich mich klar zu Jesus bekehre. Mit diesen 4 Grundprinzipien habe ich gelebt in der Zeit der DDR. Und dann komme ich eines Tages, und im Atheismus, dann komme ich eines Tages in die Schule und da heißt es von dem Klassenkameraden, dessen Vater besaß das größte Hotel in Wismar, der ist verhaftet worden. Und dann hat man diesen Hotelbesitzer aus Wismar so lange im Gefängnis gelassen, bis er bereit war zu unterschreiben, mein Hotel wird Volkseigen. Da wurde alles Privateigentum mehr und mehr, nach und nach, alles zum Volkseigentum gemacht. Bei manchen machte man überhaupt nicht diesen Umweg, dass man ihn erst ins Gefängnis brachte und dann enteignete. Da hat man auch sofort enteignet. Aber von da an ist mir klar geworden, ich kann mit diesem System des Sozialismus, der auf Raub und Lüge und Betrug aufbaut, kann ich mich nicht identifizieren. Ich kann nicht diesem Staat in allen Dingen gehorchen. Ich muss an bestimmten Punkten Widerstand leisten. Ich darf da und soll da, wo ich mit gutem Gewissen der Obrigkeit gehorchen kann, will ich es tun. Aber wo das nicht möglich ist, da will ich auch Widerstand leisten. Das war also das Erste. Es hat mich mein Leben mit Jesus hineingeführt in den Widerstand und gegen den Strom schwimmen lassen. Im Studium, dann kam ich ins Studium, dort konnte ich Theologie studieren. Das war in der ersten Zeit noch möglich, dass man ohne FDJ und so, das wurde das alles aufgebaut, dass auch ich studieren durfte an der Staatlichen Universität in Rostock. Und da mussten auch wir Studienanfänger also Marxismus, Leninismus studieren. Und da hatten wir vielleicht so halb so viel wie hier sind, ne, ungefähr 120 Studenten zusammen aus den verschiedensten Fakultäten, Geologen, Philologen, Philosophen und auch wir Theologen waren dabei. Und saßen wir so in einer Sitzordnung, die nach oben hinging, wo die Ränge hinten nach oben gingen und wir saßen ganz vorne unten. Und vor uns stand der Dozent und hat uns erklärt, in der DDR wird jetzt der Sozialismus aufgebaut. Und Sozialismus heißt, es ist alles volkseigen, alles Produktionsmittel, alle Fabriken, alle größeren Geschäfte sind volkseigen, es gehört uns. Und deshalb gibt es keine Konkurrenz mehr, sondern wir arbeiten jetzt alle in wunderbarem Frieden miteinander und gehen in eine gute, goldene Zukunft. Und es wird, wir kriegen dann Leistungslöhne, das spornt noch einmal die Leute an, das Beste zu geben und es wird eine glänzende Zukunft. Und wenn dann der Sozialismus sich entfaltet hat und ausgereift ist, dann schlägt das um in die letzte Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung, in den Kommunismus. Und im Kommunismus kriegt nicht jeder nach seiner Leistung, sondern jeder, was er braucht. Jeder nach seinen Bedürfnissen, nannte man das da. Und dann haben auch die anderen Völker erkannt, wie gut der Kommunismus ist. Und die werden auch kommunistisch. Und dann wird es einen Frieden geben über die ganze Welt zwischen den Völkern. Und dann werden wir ein Friedensreich aufbauen. Und dann ist die wirtschaftliche Entwicklung so weit, dann bauen wir uns den Himmel auf Erden. Macht der Dozent eine kleine Pause und sagt, und dann stirbt die Kirche von ganz allein. Da saßen nun wir 30 Theologiestudentenanfänger. Und wir spürten, wie die anderen uns anschauten und dachten, Mensch, nun müsst ihr schon als Theologen studieren, wann es mit euch zu Ende geht. Und ich konnte damals nur meine Hände zusammenlegen unter dem Tisch und konnte beten, Herr Jesus, du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und du hast zugelassen, dass deine Gemeinde in allen Jahrhunderten verfolgt wurde. Und du hast immer sie wieder durchgetragen, jetzt zuletzt im Nazireich. Ich glaube, du wirst auch jetzt dein Wort halten und die Pforten der Hölle werden auch jetzt nicht deine Gemeinde überwältigen. Und dann dachte ich, dann kannst du auch ganz getrost weiter Theologie studieren. Kein Mensch wusste, dass das nach circa 40 Jahren kaputt geht, das System. Sondern das mussten wir glauben, dass Gott durchbringt. Und an all den Straßenecken, da stand damals in der ersten Zeit der DDR, da standen die großen Sprüche, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Und der Sozialismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Und man sagte uns, wenn du Zukunft haben willst in diesem Staat, dann musst du in die Partei gehen, in die FDJ gehen, dann musst du mitmachen bei uns. Und wenn du da bei der Kirche bist, dann bist du nicht zu retten. Und da musste man das schon aus Glauben sagen, Herr, ich glaube und vertraue dir, dass dein Wort stimmt. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dann, dass das dann später im Rückblick, als dann 40 Jahre später Erich Honecker zu uns kam nach Lobetal, was das für eine Sensation war, dass die, die uns vorher den Tod angesagt hatten, dass sie nicht mal Platz haben für ihren obersten Atheisten, sondern dass der dann bei der Kirche anfragen musste, ob die ihn unterbringen könnte. Also wir mussten unseren Weg gehen durch mancherlei Widerstände und Glaubensproben und das hat uns nicht geschadet. Aber ich habe gespürt, wenn ich jetzt ins Pfarramt komme und Pastor werde, das gibt Stress, das gibt Ärger. Die Partei hatte ihren Funktionären die Devise gegeben, die Kirche darf arbeiten, das ist ihr im Potsdamer Abkommen erlaubt. Sie hat ihr Eigentum zurückbekommen, weil noch ein Teil der Kirche gegen Hitler gestanden hat in der bekennenden Kirche, darf sie ihr Eigentum behalten und sie darf auch arbeiten. Und dann sagten die Funktionäre, wurde den Funktionären von der Partei gesagt, die Kirche darf arbeiten, aber sie soll nicht raus. Tut alles, dass sie drin bleibt, in ihren Kirchenräumen und Gemeinderäumen so richtig unter sich bleibt. Die so hingehen wollen, sollen hingehen, aber dass sie nicht rauskommt. Wir aber wollten ja missionieren. Wir sollten ja missionieren. Jesus hat ja seine Jünger gesandt, hinauszugehen in alle Welt. Natürlich wollte ich missionieren. Und dann war mir klar, dann musst du also eine missionarische Arbeit beginnen. Wir haben uns einen Schaukasten schön aus Eichenholz schnitzen lassen, schön groß, dass wir immer unsere Bekanntmachung geben konnten, aber immer auch einen kleinen Artikel schreiben konnten, der zum Glauben einlädt, der zeigte, dass Glauben eine Hilfe ist für den Menschen. Und nun hatten wir ein Gemeindeglied, das wohnte direkt an der Bushaltestelle. Und dort stellten wir den Schaukasten in den Gartenzaun, also nicht auf öffentliches Gebiet, sondern auf ihr Gebiet. Dort stand nun der Schaukasten. Und alle, die zum Bus gingen und vom Bus kamen und Leute erwarteten am Bus, die lasen erstmal, was der Pastor nur neu gemacht hatte. Das war uns wichtig, dass wir dann alle 14 Tage den Kasten noch neu hatten und dort wirklich einen kleinen Missionar an der Bushaltestelle hatten. Und dann haben wir einen Posaunenchor gegründet. Meine Frau und ich ließen uns Posaunen kommen. Dann haben später unsere Kinder mitgemacht. Dann kamen Freunde dazu, sodass dann ein richtiger Posaunenchor wurde. Wir haben Bibelwochen gehalten in den Dörfern, und zwar nicht im Privathaus, sondern in der Gaststätte. Kirchliche Räume hatten wir in den meisten Dörfern nicht, sondern haben wir in der Gaststätte Bibelwoche gehalten. Und dann haben wir das so volksnah, wie es geht, gemacht. Meine Frau und ich spielten auf der Gitarre unsere alten Erweckungslieder. Und die Leute sagten, wenn Dave Baden singen, dann ist schöner als in der Oper. Wir haben so volksnah gesungen, auch volksnah gepredigt, mit Beispielen und so, dass Leute kamen. Und die kamen wirklich, kamen gerne und hörten zu. Und wenn ich eine Bibelwoche hatte in den Dörfern, wir hatten 5 Dörfer und die haben wir immer von Montag bis Sonntag durchgehalten, immer evangelistisch, immer missionarisch, dann haben wir auch in den Häusern eingeladen, von Haus zu Haus eingeladen. Und wenn wir dann einluden, haben wir was gesucht, was wir dort lassen können, eine kleine, glaubensstärkende Schrift. Und in einem Jahr hatte ich gar nichts, das war bei uns ja sehr schwierig. Einmal habe ich ein Traktat von Wilhelm Busch vervielfältigt, aber das war gefährlich. Da haben sie mich nachher rangekriegt. Ich hätte was Verbotenes dort veröffentlicht. Sie haben glücklicherweise nicht gewusst, dass Wilhelm Busch aus dem Westen ist. Sonst wäre mir das schlimm ergangen. Westliche Literatur verteilen, das wäre schlimm geworden. Aber jedenfalls, und ein Jahr hatte ich gar nichts zu verteilen. Dann habe ich selbst etwas geschrieben. Und dann habe ich diese kleine Schrift geschrieben, Gott ist da. Damals nicht so schön aufgemacht wie heute. Und habe von den Wundern in der Schöpfung gesprochen, dass die Erde von der Sonne 150 Millionen Kilometer entfernt ist. Das ist haargenau die Entfernung, dass wir leben können. Wenn wir etwas weiter weg wären von der Sonne, wäre alles vor Kälte kaputt. Etwas liegt daran, wäre alles vor Hitze kaputt. Es ist genau die richtige Entfernung. Und dann die anderen Beispiele, dass die Erde sich in 24 Stunden um sich selber dreht, zu große Hitze dadurch vermieden wird, zu große Kühle dadurch vermieden wird. Und viele andere Dinge sind etliche andere Fakten sind in der kleinen Schrift aufgeschrieben. Habe ich neulich einen Professor mit reingelegt in einen Brief, den ich schreiben musste. Und da rief er an und sagt, was Sie da geschrieben haben, ist ja hochmodern. Aber hat er es Ende Dezember geschrieben, also in diesem Jahr, im vorigen Jahr. Und da habe ich gesagt, ja. Und es ist schon 55 Jahre alt. Das heißt, Gottes Sache veraltet nicht. Die bleibt, das bleibt stehen. Und wer das gelesen hat, der kann etwas davon begreifen. Das kann nicht von alleine geworden sein. Das wunderbare Universum ist ein Zeichen und Zeugnis von der Macht und Größe und Weisheit unseres Schöpfers. Du, der Glaube an Gott ist kein Mythos, ist kein Märchen, sondern das ist eine wunderbare Wirklichkeit und du selber bist geschaffen zum Ebenbild Gottes. Also nehmen Sie den Traktat gerne mit und geben Sie es weiter an junge Leute. Das ist, der hat sich bewährt durch die Jahre. Hätten nie gefragt, dürfen wir das? Denn dann wäre es uns verboten worden. Wir haben es gemacht und immer mitgerechnet, dass irgendeiner sagt, ist verboten. Aber dann wären wir ausgewichen. Aber wir sind einfach vorangegangen, haben es gern getan. Es hat sich bewährt. Ich könnte noch erzählen von einer Konfirmandenfreizeit, die uns verboten wurde und die wir dennoch durchführten an einem anderen Ort. Von der Kollektivierung der Landwirtschaft, wo die Bauern gezwungen wurden, in die LPG zu gehen. Und wo wir Pastoren, nachdem das alles durch war, eingeladen worden vom Rat des Kreises. Und wir gebeten wurden, dass wir nun den Bauern Mut machen, gemeinsam gut zu wirtschaften. Und wo wir dann den Mund aufgemacht haben und gesagt haben, was wir an Tränen gesehen haben, können wir nicht sehen, kann man kaum denken. Und dann war ich so ärgerlich, dass ich das dem Leiter damals, dem Obergenossen aus Schwerin, sagte, dass er dann mich mit Gefängnis bedrohte. Und So mussten wir gegen den Strom schwimmen und unseren Glauben bekennen. Und nun will ich Ihnen aber auch mal etwas anderes sagen. Ich habe einmal Besuch bekommen vom Rat des Kreises, Abteilung Inneres. Da wusste man und hat man mitbekommen, dass wir Pastoren am nächsten Tag von der Kanzel einen Bischofsbrief vorlesen sollten. Da hatten die Bischöfe drin unser Bischof geschrieben, dass der Staat die evangelische Kirche teilt. Sie kriegten keine Reisegenehmigung mehr zu den gemeinsamen Sitzungen der Bischöfe. Also der Staat begann, die Kirche zu teilen. Und die Bischöfe haben uns das mitgeteilt. Wir sollten es der Gemeinde mitteilen. Dann kriegte ich am Sonntag Bescheid, ich dürfte das nicht vorlesen. Und ich habe gesagt, ich kriege meine Anweisungen nicht von Ihnen, sondern vom Bischof. Ich lese das vor. Dann wurde er böse und schimpfte. Und ich wurde auch böse und schimpfte. Und er wurde noch böser. Und ich wurde auch noch böser. Und da sind wir richtig aneinander geraten. Und dann ging der Mann in Wut und Bitterkeit weg. Und da dachte ich erst, da habe ich mich ganz schön verteidigt oder durchgeschlagen. Aber nachher dachte ich, du hast dem Mann überhaupt nichts erzählt, warum du das eigentlich tust und warum du Gott mehr gehorchst als den Menschen. Und dass du ein Christ bist und hast ihn ganz unfreundlich ausgeschimpft. Und da habe ich mich dann geschämt. Und dann habe ich gedacht, du machst das in Zukunft anders. Und dann habe ich damals mir die Devise entwickelt in mir, freundlich in der Form und klar in der Sache. Und dann von da an habe ich den genossen. Die waren nämlich oft sehr arm dran. Die kriegten ihre Parteiaufträge und der war deshalb so wütend, weil er bei mir nichts erreichte. Dann wurde er bestraft dafür oder er schief angesehen, dass er seinen Auftrag nicht erfüllt hatte. Und da dachte ich, sei in Zukunft freundlich in der Form und klar in der Sache. Und das haben wir dann gemacht. Ich will euch einfach mal vorlesen, wie das in einem Falle gewesen ist. Uns gegenüber wohnte, als wir dann in Falkenberg waren, der ABV. Einige, die mal Besuch gemacht haben bei uns, die wissen, was der ABV war. Das war der Abschnittsbevollmächtigte der deutschen Volkspolizei. Der musste aufpassen, dass alles in richtiger politischer bürgerliche Ordnung geschieht. Der musste auch Beurteilungen schreiben über die Bürger, die in den Westen, die einen Antrag stellten, um nach dem Westen zu reisen. Und da will ich Ihnen mal vorlesen, was er über mich geschrieben hat. Da schreibt er, der Genannte ist mit seiner Familie im Jahr 1967 nach Falkenberg-Mark gezogen. Er wurde als Anstaltsleiter eingeführt. Von Seiten der Kirche wurde ihm ein Haus gebaut. Aus gemeinsamer Ehe mit seiner Ehefrau sind 10 Kinder hervorgegangen. Die 3 Jungen haben den Beruf eines Theologen ergriffen. 3 Mädchen erlernten den Beruf einer Krankenschwester. 4 Kinder sind noch im schulpflichtigen Alter. Die 3 Mädchen erlernten ihre Berufe in evangelischen Einrichtungen. Die Kinder sind höflich und zuvorkommend erzogen. Sie gehen sauber gekleidet. Herr Holmer hat einen guten Kontakt zu seinen Nachbarn in der Paul-Fischer-Straße. Bei Begegnungen wird er stets höflich und zuvorkommend grüßen. Nach Aussagen der Frau K. sind seine Söhne nicht gewillt, die Waffen anzufassen. Zu den Maßnahmen unseres Staates nimmt Herr Holmer eine legale Haltung ein. Familie Holmer hat an den Wahlen im Jahr 1974 und 81 teilgenommen. Die Familienverhältnisse sind geordnet und können als harmonisch bezeichnet werden. An gesellschaftspolitischen Höhepunkten und Veranstaltungen nimmt er nicht teil. Seine Kinder haben einen guten Kontakt zu den Kindern der Nachbarfamilien. Über Veräußerungen und Verkäufen von Sachen und Gegenständen wurde nichts bekannt. Es muss noch gesagt werden, dass Herr Holmer zu seinen Kindern eine feste Bindung und ein gutes Verhältnis hat. Dass unser ABV uns freundlich gesonnen war, sieht man auch daran, dass er erwähnte, wir wären zur Wahl gegangen. Offenbar war die Beurteilung von der Abteilung Inneres beim Rat des Kreises Bad Freienwalde angefordert worden, weil ich zum 80. Geburtstag meiner Mutter eine Ausreise nach Recklinghausen beantragt hatte. Die Erwähnung, dass wir zur Wahl gegangen seien, war eine positive Aussage über uns. Er hat aber nicht erwähnt, dass wir wahrscheinlich als Einzige unseres Ortes in die Kabine gegangen waren und dort den Wahlschein durchgestrichen hatten. Beides muss er gewusst haben. Denn wenn 2 Personen in die Kabine gegangen sind und bei der Auszählung 2 Zettel durchgestrichen waren, konnten ja nur wir beide das gewesen sein. Das zu erwähnen hat er unterlassen. Es hätte meinen Antrag wohl scheitern lassen. Es wurde nämlich von den Bürgern der DDR erwartet, dass sie den Wahlschein offen und unverändert in die Urne steckten. Man habe doch nicht etwa etwas zu verbergen. Mir ist daran deutlich geworden, der Mann hat mir nie sein Wohlwollen gezeigt. Er hat immer freundlich wieder gegrüßt, wenn ich ihn gegrüßt habe, aber er durfte sich dem Pastor nicht zu doll nähern. Das hätte ihn in Misskredit gebracht. Und doch war uns heimlich sehr viel mehr gut gesonnen, als wir es merkten und wussten. Und einfach, dass man auch den Genossen gegenüber freundlich und höflich war und sie als Menschen achtete, das war wichtig. Ich muss politisch klar sein, aber ich muss auch ein Mensch, ein freundlicher Mensch sein. Freundlich in der Form und klar in der Sache, das hat sich bewährt. Es gab auch einen Bereich, wo wir Streit kriegten mit dem Staat. Und das war die Schule. So wie die Kinder in die Schule kamen, wurden sie aufgefordert, Pioniere zu werden. Und die Satzungen der Pioniere waren eindeutig atheistisch. Und das ging dann später über in die FDJ, in die Freie Deutsche Jugend. Das war alles atheistisch. Wir haben unsere Kinder nicht erlaubt, dort zu den Pionieren zu gehen. Sie wollten aber gerne eigentlich, weil sie kein Außenseiter sein wollten. Und dann haben wir ihnen erklärt, die Satzung der Pioniere und der FDJ, die wollen Gott nicht. Die sind atheistisch. Die sind gegen Gott. Und weil sie gegen Gott sind, können wir dort nicht als Christen teilnehmen. Nicht jeder erst, nachher waren sie froh, dass wir es ihnen nicht erlaubt hatten. Das haben sie dann akzeptiert und angenommen. Wir mussten also unseren Kindern sagen, wir tun das nicht. Damit schwammen wir gegen den Strom. Unsere Kinder haben auch nicht an der Jugendfeier teilgenommen und waren auch nicht bereit zu schießen. Und das bedeutete dann für die Kinder, dass sie nicht auf die Oberschule kommen konnten und dass ihnen das verboten wurde. Das war eigentlich nur wieder gegen alles internationale Recht, denn es durfte nicht geschehen, dass Kinder wegen ihrer Überzeugung von der Schule ausgeschlossen wurden. Unsere Kinder hatten Zensuren zwischen 1 und 2. 2 Mädchen von uns hatten nur 1. Aber es wurde ihnen nicht gestattet, auf die Oberschule zu gehen. Es gab wieder einen Bereich, wo unser Christsein einen gewissen Frieden fand, in der Familie. Der Staat hat nicht reingewirkt in unsere Familien. Ich habe mein Telefon in einen verschlossenen Schrank gestellt, dass man mit das Horch und Guck da nicht so rankam. Aber sonst waren wir eigentlich abgeschirmt gegen den Einfluss der Partei in unseren Familien. Und da haben wir morgens unsere Bibel gelesen. Und als die Kinder größer waren, haben wir dann mit ihnen zusammen um den Tisch gesetzt und Bibel gelesen. Nicht einfach eine Andacht vorgelesen, sondern wir haben den Bibeltext gelesen, jeder einen Vers, dann hat der Vater oder die Mutter ein Wort besonders unterstrichen gesagt, hierfür können wir danken oder das wollen wir es merken. Und da werden wir ermahnt, haben ihnen einen Gedanke mitgegeben. Dann haben wir gebetet und haben sie in die Schule geschickt. Das hat unseren Kindern eine innere Stärkung gegeben, in der sozialistischen Gesellschaft ihren Glauben auch zu vertreten. Und wenn ihr mir das einmal erlaubt, dann will ich mal ruhig sagen, dann hörten wir später, wie in der Schule, im Klassenzimmer, einmal der Direktor schimpfte auf unsere Familie, dass wir so reaktionär sind und so vieles nicht mitmachen. Und da hätte eine der Lehrerinnen gesagt, die auf unserer Straße wohnte, ja, Sie sind ja reaktionär, aber das kann ich euch sagen, Ihre Kinder haben Sie so in Ordnung, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Es war wirklich so, dass wir als Christen dort im Atheismus ein Fremdkörper waren, gegen den Strom schwimmen mussten, aber dass wir doch auch etwas rüberbringen konnten von unserem Glauben. Nun mache ich einen großen Sprung. Ich war 12 Jahre im Pfarramt in Mecklenburg, war 16 Jahre in Falkenberg, in der Mark, in der Bibelschule und 8 Jahre in Lobetal in der Diakonie. Von der Wende habe ich gesagt, die hat uns Tränen der Freude bewirkt und die Dankbarkeit bleibt, dass das ohne Tote geschah. Nun will ich einmal 2 Dinge noch erzählen. Ich saß am 1. Mai 1965 in meiner Sakristei. Die Schüler und die Funktionäre waren nach Ludwigslust abkommandiert und mussten zum 1. Mai zum Tag der Werktätigen marschieren. Ich hatte Zeit. Und da betete ich besonders für unser sozialistisches Nachbardorf. Und ganz intensiv war mir das ein Anliegen, dass Gott in diesem Dorf was tut. Am Nachmittag des 1. Mai werde ich gerufen, ruft eine Frau an und sagt, mein Mann ist krank, bittet sie mal zu kommen. Ich kannte den nicht. Und als ich ihn dann besuchte, stellte ich fest, das war der Vorsitzende der LPG, der Also, wie es heißt, weiß ich natürlich, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Das war also die kollektivierte Landwirtschaft. Und da war der Vorsitzende. Er war aus Sachsen gekommen. Zu solchen Vorsitzenden machte man Genossen, die also zur Partei gehörten. Und er war Jahrzehnte aus der Kirche ausgetreten. Ich komme an sein Bett und da gibt er mir die Hand und sagt, Herr Pfarrer, dies ist jetzt die Strafe Gottes. Ich sage, nein, es ist die Heimsuchung Gottes. Gott ist schon lange hinter Ihnen her und nun hat er Sie ein. Da stutzt der Mann und dann sage ich, wissen Sie, Sie können aber mit Gott in Ordnung kommen. Wenn Sie ihm Ihre Schuld bekennen, dann darf ich Ihnen zusagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann können Sie neu mit Gott leben. Wollen Sie das? Dann sagt der Mann ja. Und dann ging seine Frau raus und dann haben wir wohl eine Stunde oder mehr über sein Leben gesprochen. Und er hat erzählt, alles rausgebracht, was an Schuld in seinem Leben war. Und dann habe ich gefragt, wollen wir nun beten? Ja. Und soll ich für Sie beten? Da war ich noch jung. Da habe ich gesagt, soll ich das Gebet formulieren? Ja. Heute hätte ich gesagt, beten Sie selber. 2, 3 kurze Sätze. Herr, vergib mir meine Sünden, ich will dir gehören. Es ist wichtig, dass der Mensch selber lernt zu beten. Aber er hat das dann bestätigt und dann haben wir Abendmahl gefeiert. Und als ich dann mich verabschiedete, nahm er meine Hand in seine beiden Hände und strahlt mich an und sagt, wie bin ich froh, dass Sie gekommen sind. 14 Tage später ist der Mann gestorben. Und da war großes Aufgebot. Er war der Vorsitzende in der LPG und wir konnten ihn nur aufbauen im Gasthaussaal des Dorfes. Das war der größte Raum. Und da stand nun der Sarg und rechts und links von ihm stand so in Reihen die Genossen von der Kreisleitung der SED in Ludwigslust. Und dann war der übrige Raum voll von Leuten. Das ganze Dorf war da. Es war ja ihr LPG-Vorsitzender. Dann habe ich dort erzählt, dass Jesus in meiner Ansprache gesagt, der Mann, der vor uns liegt, ist in der letzten Stunde seines Lebens zu Gott gekommen. Hat dann die Geschichte erzählt, wie Jesus von den Arbeitern im Weinberg spricht und wie er die Leute wirbt, komm und arbeite in meinem Weinberg, in der 3. Stunde, in der 6. Stunde, in der 12. Stunde, in der 11. Stunde als Letzten, auch in die letzte Stunde. Und dann sagte ich, dieser Mann ist in der letzten Stunde seines Lebens gekommen und das, was er für Gott tut, ist also, dass er uns sagt, es geht doch nicht ohne Gott. Wir brauchen Gott. Das hat die Gemeinde sehr bewegt. Der Bürgermeister war nachher sehr wütend und sagte, so ein Kerl, uns sagt, es gibt keinen Gott und wenn er stirbt, dann ruft er einen Pastor. Aber das war schon, Glaube, das war mir die Gebetserhörung, dass er das ganze Dorf einmal so richtig aufrüttelte. Und ganz ähnlich war das als Erich Honecker. Als die Wende kam und dann Erich Honecker in Verruf geriet, und als er über die Maßen beschimpft wurde, beschuldigt wurde, dass er sich Millionen und Milliarden unter den Nagel gerissen hatte und als ihn sogar der Oberstaatsanwalt der DDR verklagte, dass er den Staat verraten hatte, Staatsverrat gemacht hatte, da dachte ich, welch ein Irrsinn. Dieser Mann ist durch die Partei groß geworden. Jetzt erhebt er sich über Erich Honecker und verklagt ihn wegen Hochverrats. Da dachte ich, wie können eigentlich die Genossen das ertragen. Am 7. Oktober 1989 sind noch Zehntausende von Menschen an ihm vorbeimarschiert und haben den 40. Jahrestag der Republik gefeiert. Und jetzt ist er der Allerschlimmste. Wie können Sie das ertragen? Sollte ich nicht einmal, so dachte ich in meiner stillen Zeit, als ich morgens betete, sollte ich nicht einmal hingehen und mit den Genossen reden? Mir war das wichtig, dass in unserem Volke nun nach der Wende, nach dem Fall der Mauer, nicht Hass und Bitterkeit und Wut und Aufruhr kommt, denn das wusste ich, dann gibt es kein gutes Miteinander. Wenn wir einen Neuanfang wollen, dann nicht mit Hass und nicht mit Verachtung, sondern dann wollen wir uns die Hand reichen und Frieden halten. Denn alles Gute kann nur im Frieden geschehen. Und ein Neuanfang kann nur im Frieden geschehen. Und dann dachte ich aber, die kennen mich ja nicht, die werden mich nicht vorlassen. Sie wohnten ja in einem großen Bezirk, die Genossen mit den Honecker und die Minister und die hohen Herren, die wohnten ja alle in der Wandlitz-Siedlung, umgeben von einem Zaun und beschützt von Soldaten. Die werden mich gar nicht reinlassen. Außerdem habe ich viel zu tun und so kam ich von dem Gedanken ab. Und dann kommt eines Tages, so zwischen Weihnachten und Neujahr 89, 90, ein Vertreter der Kirchenleitung zu mir und fragt, Ich soll Sie fragen, ob Sie bereit sind, Erich und Margot aufzunehmen. Ich frage Honecker, ja. Ich sage, wie komme ich denn dazu? Da sagt er, die Siedlung Wandlitz wird aufgelöst, die müssen alle raus und die kriegen alle eine Wohnung. Auch die Minister haben alle Wohnungen bekommen. Auch Erich Honecker hat eine Wohnung bekommen in Berlin, die nimmt er aber nicht an. Er fürchtet, dass die Wohnung gestürmt wird von aufgebrachten Bürgern. Und seine Ratgeber fürchten das auch. Und sein Rechtsanwalt Vogel hat ihm geraten, gehen Sie dort nicht hin. Du musst aber nicht wohin. Dann ist der Staat gebeten worden, was Besseres zu geben. Der hat gesagt, wir können haben nichts Besseres, du musst sehen. Ihr habt doch Dinge, ja, da müssen wir wieder Soldaten vorstellen, das wollen wir nicht. Der Staat hat sich geweigert, ihn unterzubringen. Nun wurde Erich Honecker am 11. Dezember, Januar noch einmal operiert. Und er wusste, wenn ich dann entlassen werde, habe ich kein Zuhause mehr. Und da hat er in seiner Ratlosigkeit bei der Kirche angefragt. Und die Kirchenleitung von Berlin hat gesagt, wir haben doch auch bloß kleine Häuser. Wie sollen wir denn Schutz bieten? Und da fiel ihnen ein, es gibt ein Dorf bei Berlin, bei Bernau. Da gehören alle Häuser der Kirche. Das ist das christliche Dorf Lobetal. Und wenn er da mittendrin in einem Altersheimplatz einen Platz kriegt, dann ist er vielleicht ein bisschen abgeschirmt gegen die Wut und Hass der Bürger. Und so fragten sie bei mir. Mir leuchtete das ein und ich habe dann mit meinen Mitarbeitern gesprochen, Direktion. Und dann hieß es erst, das können wir nicht tun. Wir sind ein Ort von ganz schwachen Leuten. Geistig Behinderte, Epilepsiekranke, alte Menschen. Wenn Honecker zu uns kommt, dann gibt das Unruhe im Dorf. Das können wir nicht uns leisten. Und dann fiel uns ein, wir beten aber jeden Sonntag in der vollbesetzten Kirche, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann kamen wir auf den Gedanken, sollte es vielleicht so sein, dass wir einmal ein Zeichen setzen in unserem Volk. Wir sind zur Vergebung bereit. Wir wollen eine neue Zukunft, ein besseres Handeln. Und nach etwa 3 Stunden waren wir bereit, ja, wir wollen das tun. Und unser Lobetal ist vom Pastor von Bodenschwing gegründet worden 1905 für Berliner Obdachlose. Nun war Honecker auch ein Berliner Obdachloser. Und Bodenschwing hat an den Eingang von Lobetal eine große Christusfigur gestellt, die Arme ausbreitet und signalisiert, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann hat er seinen Diakonen gesagt, dass ihr mir keinen abweist. Und nun merkten wir, wir verraten nicht nur unser Christsein, wenn wir Nein sagen, wir verraten auch die Bestimmung unseres Werkes, für Berliner Obdachlose ein Obdach zu geben und keinen abzuweisen. Und da war uns klar, wir sollen das tun. Fragte ich unseren Pastor, den zweiten Pastor, der für die Aufnahme zuständig war, haben wir den Platz? Da sagt er, nee, wir haben 60 Voranmeldungen und wenn wir Honecker jetzt wieder von anstellen, dann hat er wieder seine Privilegien, dann kriegen wir Ärger mit der Bevölkerung. Können wir nicht. Dann sagte ich zu meiner Frau, wir sind mit 6 Kindern eingezogen in unser relativ großes Pfarrhaus. 4 Kinder sind inzwischen rausgeheiratet, wir hätten den Platz. Und auf diese Weise kam Honeckers zu uns persönlich. Aber die Gemeinde, unsere Gemeindeglieder haben das mitgetragen und haben sich unter die Leute gestellt, nachher später, wenn da Protestversammlungen waren, haben erklärt, warum wir als Christen meinen, wir sollten das tun. So kamen sie also am 30. Januar 1990 zu uns mit 3 schwarzen Sicherheitslimousinen an. Der Professor, der ihn operiert hatte, kam mit und bat mich, dass ich ihn ein wenig an die frische Luft begleite, möglichst jeden Tag. Er braucht das, er ist sehr schwer krank, hat mir die Krankheiten aufgezählt und erzählt. Und wäre schön, wenn ich mit ihm an die frische Luft gehe und ich möchte ihn auch vor großer Aufregung bewahren. Und dann zogen die Begleiter ab und wir baten Honeckers an den Armbrusttisch. Da sagte ich zu Herrn Honecker, Herr Honecker, wir sind gewohnt, bei Tisch zu beten. Ja, sagt er, das kenne ich. Ich war mal bei Bauern in Pommern, da wurde auch gebetet, bitte. Dann habe ich das Tischgebet gesprochen. Dann haben wir sie danach hochgebracht in ihre Räume, wo sie wohnen konnten. Und ich wurde schon auf der Treppe zurückgerufen ans Telefon. Und da rief ein Kirchgemeinderat aus Thüringen an und rief und sagt, wir sitzen hier zusammen und hören eben, dass Honeckers bei Ihnen ist. Dagegen möchten wir protestieren. Der Mann, der uns die Karriere verdorben hat, den nimmt die Kirche jetzt auf und sorgt für ihn, das finden wir empörend. Dann habe ich geantwortet, wir haben es auch nicht uns leicht gemacht. Wir haben lange drüber geredet. Aber wir glauben, wir können einen Neuanfang nicht machen mit neuem Hass und neuem Ärger und neuer Revanche. Wir denken, wir müssen die christliche Botschaft hat das Zentrum der Vergebung und der Versöhnung. Und das müssen wir als Zeichen bei uns durchführen. Hat der Mann gesagt, wenn Sie sich das gut überlegt haben, dann soll es so sein, hat er aufgehängt. Und dann am nächsten Tag kam ich in mein Büro, kam immer etwas später, weil ich erstmal eine stille Zeit hielt, war um neun dann im Büro, da saß da schon die Bild-Zeitung. Und die wollten alles wissen, was er gesagt hat, wie er sich bedankt hat, ob er sich bedankt hat und alle Kleinigkeiten, alles wollten sie wissen. Mit einmal sagten sie, und Sie beten doch. Ich sage, ja. Hat Honecker mitgebetet? Ich sage, ich pflege meine Gäste beim Beten nicht zu beobachten. Hat die Bild-Zeitung geschrieben, Holmer hat gebetet, Honecker hat Amen gesagt. Und das Ganze unter der Überschrift, Honny lernt beten. Wir haben dann manchen Spaziergang gemacht. Es wurde vorhin erwähnt, 40 Jahre Republik, 40 Jahre Teilung. Honecker war auf politische Dinge nicht anzusprechen. Wir haben nur gemerkt, das hat sie meiner Frau erzählt, die Frau Honecker, dass sie tief enttäuscht waren von ihren Genossen, die in dem Augenblick, wo die Sache zusammenbrach, sich alle von ihm distanzierten. Die vorher groß von Klassenbruderschaft geredet hatten, mit einmal war das alles vorbei. Es war ein zerstrittener Haufe derer, die damals unser Land regiert haben. Ich habe Honecker dann einmal gesagt, weil ich einfach ihn ein bisschen erinnern wollte an göttliche Wege in unserem Leben. Ich sage, Herr Honecker, der Sozialismus hat einen Fehler gemacht. Wieso, sagt er. Von Fehlern macht er mir nichts hören. Ich sage, der Sozialismus hat gemeint, der Mensch ist gut. Und wenn wir jetzt noch die Verhältnisse gut machen, dann wird alles gut. Ausbeutung beseitigen, dann wird alles gut. Es wird doch nicht gut. Der Mensch ist nämlich nicht gut. Der Mensch ist ein Egoist. Und die Bibel sagt, der Mensch ist ein Sünder. Und deshalb hat Jesus die Herzen verändern wollen. Und wo Herzen verändert werden, da wird es gut. Wieder sagt er sein übliches, naja, wenn Sie das so meinen. Ich sage, ja, so meine ich das. Und Sie haben mich einmal gefragt, was ich als Pastor eigentlich so mache. Und das möchte ich Ihnen sagen, dass ich wünsche und will, dass unter meiner Verkündigung Menschenherzen verändert werden. Zum Glauben, zur Liebe, zur Hoffnung, zur Wahrhaftigkeit und Verantwortung. Und wisst ihr, als ich ihm das sagte, da ist mir mein eigener Auftrag, mein eigener Dienst wieder groß geworden. Das möchte ich auch. Dass ich nicht bloß predige und meine Pflicht erfülle, sondern dass Menschen unter der Verkündigung des Evangeliums, unter der Verkündigung des Wortes Gottes, Menschenherzen verändert werden und es dann gut wird in ihrem Leben, in ihrem Beruf, in der Gesellschaft. Das war mir wichtig. Ich muss sehen, dass ich abbreche und zum Schluss komme. Das eindrücklichste Erlebnis, das wir hatten, als Honeckers bei uns waren, war, dass ein Mann zu mir kam und sagte, Sie haben kein Recht, dem Honecker zu vergeben. Und er hatte ein bitteres Gesicht, ein wütendes Gesicht. Sie haben ja nichts durchgemacht, sagte er. Aber ich war 5 Jahre in Bautzen. Und was ich da durchgemacht habe, können Sie sich nicht vorstellen. Eigentlich war ich zum Tode verurteilt. Dann hat man mich zu 15 Jahren begnadigt. Und 5 Jahre war ich in Bautzen. Das hat mich so gequält, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und dann sagte er, Sie haben kein Recht, Honecker zu vergeben. Ich schaute dem Mann ins Gesicht und sagte, ich habe Honecker auch nicht vergeben, was er Ihnen angetan hat. Ich habe Honecker nur vergeben, was er mir angetan hat. Alle meine Kinder kamen trotz bester Leistung nicht auf die Oberschule. Ich bin oft in meinem Dienst gehindert worden. Ich bin auch mit Gefängnis bedroht worden. Aber ich glaube schon, dass ich das, was Sie durchgemacht haben, nicht nachvollziehen kann. Aber ich habe Honecker nur vergeben, was er mir angetan hat. Und dann schaute ich ihm in sein wütendes Gesicht und sage, und was er Ihnen angetan hat, das müssen Sie ihm selber vergeben, sonst frisst Ihre Bitterkeit Sie auf. Da hat der Mann einen Augenblick überlegt, dann hat er gesagt, Sie haben recht. Ich muss vergeben und ich will vergeben. Das war mir das eindrücklichste Erlebnis in der Honecker Zeit, wo ich deutlich merkte, wenn ein Mann solche Bitterkeit in seinem Herzen behält, dann geht er daran kaputt. Und da ist mir groß geworden, was Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch mein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Das hat er gemacht, um uns zu reinigen von Zorn und Hass und Bitterkeit. Und ich habe den Mann abgespürt, wenn der noch ein paar Wochen diese Wut, diese Bitterkeit im Herzen behält, ist er krank und tot. Das kann ein Mensch auf der Dauer nicht altern. Dabei kann ein Mensch nicht schlafen. Immer wieder drehen sich die Gedanken darum. Und deshalb hat Jesus etwas Großes und Gutes getan, als er uns sagte, wenn ihr nicht vergebt, wird euch mein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Und wenn ihr betet, dann sollt ihr bitten, Herr, vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigen, und sollen zugleich ihm zusagen, wir vergeben unseren Schuldigen. Ihr Lieben, da wird unser Herz frei. Da wird unser Herz froh. Und dann war mir das ganz großartig, wie dieser Mann einen Augenblick still war und dann überlegte und sagte, Sie haben recht, ich muss vergeben und ich will. vergeben. Wir haben also versucht, als Christen ein wenig unseren Glauben zu bekennen. Es sind Menschen zum Glauben gekommen. Der Glaube hat sich bewährt. Es sind Menschen im Frieden gestorben. Wir durften als Christen unseren Glauben bezeugen und bekennen und Missionare sein. Und nun will ich euch erzählen, wie es nach der Wende war. Da wurde ich mal in ein Interview eingeladen, war in Köln, bei einem Fernsehsender. Das Interview war abends um 11 vorbei. Und da sagt der Leiter dieses Teams, das die Aufnahmen machte, wir haben jetzt Feierabend, sitzen aber noch ein bisschen zusammen nebenan zu einer Tasse Kaffee und Brötchen abends um 11 und setz dich doch dazu. Und da saß ich bei denen. Und während wir so erzählen, sagt er mit einmal, nun haben wir ja mal einen Pastor hier. Passiert selten. Sagen Sie, es gibt doch da bei den Christen so eine Gesetze, dass man bloß eine Frau haben soll. Ich sage, ja, das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und das halten Sie für gut? Ich sage, ja. Stemmt er die Hand in die Seite und sagt, sagen Sie bloß, Sie haben immer nur eine Frau gehabt. Ich sage, ja. Mann, sagt er, kommen Sie vom Mond oder wo kommen Sie her? Sie passen doch überhaupt nicht in diese Gesellschaft. Ich bin heute noch froh, dass ich mich nicht entschuldigt habe und gesagt habe, wissen Sie, ich bin noch so von der alten Sorte, von den Konservativen, sondern ich habe ihn angestrahlt und habe gesagt, aber meine Frau ist glücklich und ich auch und unsere Kinder noch mehr. Da war er still. Und dann hat er mich nachher in mein Hotelzimmer gefahren. Da war ich mit ihm allein. Und da frage ich ihn, sind Sie verheiratet? Nee. Leben Sie mit jemandem zusammen? Ja. Sind Sie glücklich? Nee, sagt er. Ich sage, sehen Sie, das ist der Unterschied. Ich bin mit den alten Geboten Gottes vom Mond ein glücklicher Mensch und meine Familie auch. Und Sie sind frei. Sie halten sich für frei und halten das Alte für unmodern und veraltet vom Mond, was uns so glücklich macht. Und Sie machen sich selber unglücklich. Sind frei und in Freiheit machen sich selber unglücklich. Wisst ihr, da hat nichts mehr gesagt. Aber ich spürte, da war nicht ärgerlich, sondern da kam ins Grübeln. Wie kann das sein, dass die Christen mit ihren alten Geboten so glückliche Leute sind. Und wir machen uns selber freiwillig unser Leben kaputt. Und das ist unsere Zeit jetzt. Darum geht es jetzt. Glaube im Atheismus, Christsein im Atheismus. Ich habe an dem Abend Gott gedankt, auf den Knien gedankt, dafür, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und dass er mir seine Gebote gegeben hat, sein Wort gegeben hat. Und dass sein Gebot so klar ist, dass sein Gebot unser Leben so gut ordnet. Und ich habe gesagt, Herr, und dein Gebot ist unerbittlich. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht Ehe brechen. Und weil dein Wort so unerbittlich klar ist, will ich es auch ganz klar halten und fröhlich tun. Entschieden danach leben. Ihr Lieben, das hat mein Leben reich gemacht. Und das wünsche ich uns allen. Christsein im Atheismus, das ist heute auch aktuell. Ist heute sehr aktuell. Und Christsein in unserer Gesellschaft, das macht unser Leben reich und froh. Und wenn wir das leben nach Gottes Wort, dann macht uns dieses Christsein im Atheismus richtig frei und froh und zu Zeugen in unserer Gesellschaft.